Wir hatten ja keine Ahnung, wie falsch wir damit lagen. Hast du es noch im Ohr, was diese Jüngerin eben gerade gesagt hat? Oder vielleicht noch viel mehr, hast du es gespürt, wie viel Enttäuschung, Irritation in dem lag, was sie auch vorher gesagt hat? Weil die ganzen Jünger damals keine Ahnung hatten, was da vor sich geht. Wir müssen uns das vorstellen. Da setzen sie all ihre Hoffnung in diesen Jesus, der von dieser anderen Welt redet. Wir haben es gehört, der vom Reich Gottes redet und predigt wie noch nie zuvor. Er wird verraten und lässt es geschehen. Er wird verhaftet und lässt es mit sich machen. Er wird verhört und verteidigt sich nicht. Er wird geschlagen und er wehrt sich nicht. Er wird gekreuzigt und er ruft niemanden um Hilfe. Er leidet Todesqualen und stirbt. Und mit diesem Tod stirbt die komplette Hoffnung, die diese Jünger auf Jesus gesetzt hatten. Vielleicht haben sie bis zum Schluss gehofft und gedacht, das wird nicht passieren, das kann nicht das Ende sein. Irgendwann wird Jesus das Wunder tun, was er schon immer getan hat, und vom Kreuz heruntersteigen und seine ganze Macht auf diese Weise demonstrieren und dass wieder alle zum Staunen kommen und ihn zum König haben wollen. Nicht ans Kreuz. Vielleicht haben das die Jünger gedacht. Jeder damals wusste, was wir eben auch in diesem Video gehört und teilweise gesehen haben, was das bedeuten würde, das Kreuz. Jeder hat es auch schon mal gesehen damals. Die standen an den Einfahrts- und Ausfahrtsstraßen jeder großen Stadt, diese Kreuze als Mahnmal, dass sich ja keiner gegen die Römer auflehnt. Dass sie die Panik erfasste, diese Jünger und alle, die Jesus nachfolgten, bei dem, was sie damit ansehen mussten, was mit Jesus geschah, offensichtlich völlig widerspruchslos, das ist ja völlig logisch. Dass sie sich hinterher wegducken und sich einschließen und sich zurückziehen, ist doch auch logisch. Wenn sie so ein leichtes Spiel mit dem Rabbi, mit dem Meister haben, was werden sie dann erst mit seinen Nachfolgern tun? Vielleicht gingen ihnen diese Gedanken durch den Kopf. Wenn sich ihr Vorbild nicht wehrt, werden es die Jünger vielleicht auch nicht tun. Die Jünger sind am absoluten Tiefpunkt angekommen. Sie hatten alles, ihr Leben, ihr Vertrauen, ihre Hoffnung auf Jesus gesetzt. Und sie wurden enttäuscht. Der erste Karfreitag war der Tag der großen Enttäuschung. Enttäuscht, weil sie nicht weitersehen konnten, nicht durchblicken, was da läuft. Wir hatten ja keine Ahnung, wie falsch wir damit lagen. Sie haben nicht das große Bild gesehen, sondern nur das, was da geschah. Und dieses nur ist ja deutlich, es ist ja überdeutlich. Es ist so präsent, dieses Kreuz und dieser Tod und diese Qual. Sie sehen nicht den Wendepunkt, der in diesem Geschehen dort auf dieser Schädelstätte liegt. Vielleicht geht es uns ja auch häufig so. Wir sehen nicht den Wendepunkt, wenn es Tiefpunkte in unserem Leben gibt. Da verlieren wir eher die Hoffnung in so einer Pandemie, wenn es immer und immer wieder scheinbar Rückschläge gibt, wo alles zerbricht, vernebelt sich oft der Blick für die Zukunft, für Gottes Zukunft. Und dann vernebelt sich für die Jünger dieser Blick für die Hoffnung, die Gott in solche Tiefpunkte reinlegt, gerade auch an Karfreitag. Es vernebelt sich unser Blick für die Zukunft, die Gott in Tiefpunkte reinlegt, wegen Karfreitag, gerade wegen dem Kreuz und wegen dem, der da gestorben ist. der sich nicht gewehrt hat, der nicht aufgestanden ist, nicht geschrien hat, jetzt reicht's, bis hierher und nicht weiter. Mit mir nicht, meine liebe Freunde, mit mir nicht. Vielleicht hast du es entdeckt in diesem Monolog des Jüngers eben, dass dort Verse vorkamen aus Jesaja 52 und 53. Er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehnlich. Er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet, von allen gemieden. Von Krankheit und Schmerz war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Das sind Worte, die beschreiben, wie die Jünger damals die Menschen Jesus empfunden haben. Wie sie jemanden empfinden, der so qualvoll und abscheulich, auf solche abscheuliche Weise stirbt. So qualvoll, ja, dass einem übel wird beim Hinschauen. Aber diese Verse gehen weiter. Da hat es eben aufgehört in dem Monolog. Und das ist genau der Wendepunkt. Wenn man diese Verse liest aus Jesaja 53 bis Vers 3, dann glaubt man, es ist alles aus. Aber dieser Text, 700 Jahre, weit über 700 Jahre vor Christus, der markiert diesen Wendepunkt. Dieser Text geht weiter und öffnet einen völlig neuen Horizont. Es ist, als ob ein Vorhang plötzlich aufgeht und einem die Augen aufgehen und du plötzlich Dinge erkennst, die du niemals vorher hast erkennen können. Plötzlich wird freigelegt, wie falsch wir damit liegen, wenn unsere Hoffnung stirbt, wenn wir auf die Krisen starren und nur das Vordergründige sehen. Und wie falsch wir damit liegen, wenn wir glauben, Christus sei am Kreuz geblieben. In Wahrheit hat er die Krankheiten auf sich genommen, die für uns bestimmt waren, und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hatten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen. Doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg, ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Aber der Herr wollte ihn leiden lassen und zerschlagen. Weil er sein Leben als Opfer für die Schuld anderer dahingab, wird er wieder zum Leben erweckt und wird Nachkommen haben. Durch ihn wird der Herr das Werk vollbringen, an dem er Freude hat. Nachdem er so viel gelitten hat, wird er das Licht sehen und sich an dessen Anblick sättigen. Von ihm sagt der Herr, mein Bevollmächtigter hat eine Erkenntnis gewonnen, durch die er, der Gerechte, vielen Heil und Gerechtigkeit bringt. Alle ihre Vergehen nimmt er auf sich. Ich will ihn zu den Großen rechnen, und mit den Mächtigen soll er sich die Beute teilen. Denn er ging in den Tod und ließ sich unter die Verbrecher zählen. So trug er die Strafe für viele und trat für die Schuldigen ein. Das ist der wahre Grund für dieses Karfreitag, für diesen offensichtlichen Tag der Enttäuschung. Und was für ein Tag, der Täuschungen wegnimmt und den Vorhang vorzieht, dass wir wirklich sehen, was geschieht. Dass er wegen unserer Krankheit, unserer Schmerzen, unserer Schuld, unserem Abgeschnittensein von Gott, all das erträgt, widerspruchslos. Und dass wir sagen können, wie gut, dass wir uns getäuscht haben. Wie gut, dass er nicht gesagt hat, jetzt reicht's. Wie gut, dass er nicht runtergestiegen ist vom Kreuz. Wie gut, dass er es ertragen hat, sonst müssten wir es ertragen. Die Strafe für unsere Gottlosigkeit hat er getragen, damit wir sie nicht tragen müssen. Die Schuld hat er gesühnt, damit wir sie nicht büßen müssen. Ich weiß nicht, wie oft du das schon gehört hast. Und ich weiß nicht, wie das dir vielleicht in einem Ohr rein und im anderen wieder rausgeht, weil das so die gewöhnliche Botschaft ist. Christus ist für dich am Kreuz gestorben. Vielleicht hörst du es aber auch zum ersten Mal. Und du denkst, was hat das damit zu tun? Vor 2000 Jahren stirbt jemand, was hat das mit mir zu tun? Christus stirbt für unser Getrenntsein, damit wir Gemeinschaft mit Gott haben können. Damit dieser Graben, der uns von Gott trennt, überbrückt ist. Das Kreuz ist die große Brücke zum Leben. Am Karfreitag steht es uns vor Augen, aus diesem Folterinstrument wird das Zeichen des Lebens. Jesus wendet alles. Die größte Krise, das größte Leid, den größten Tiefpunkt wendet er und die wird uns zum Zeichen der Hoffnung in deinem Leben, in meinem Leben. Und dieses Kreuz, was hier vorne hängt, dieses Kreuz, was wir, wie wir es eben gehört haben, überall sehen, ist dieses Zeichen des Lebens. Deswegen können wir es uns um den Hals hängen. Deswegen ist es was anderes wie eine Guillotine, sondern ein Zeichen der Hoffnung. Jesus wendet alles. Wo es hoffnungslos aussieht, bricht die Hoffnung durch. Wo alles nach Tod aussieht, da beginnt das Leben, wenn Jesus es in die Hand nimmt. Das Kreuz wird ein Zeichen unbändiger, nicht zu bändigender, nicht klein zu kriegender Hoffnung. Das Kreuz sagt dir in deiner Situation, du kannst von vorne anfangen. Jesus vergibt und vergibt und vergibt und vergibt. Und wo er Schuld wegnimmt, da nimmt er nicht nur irgendetwas weg, sondern da schenkt er etwas Neues. Da beginnt was ganz Neues, da beginnt neues Leben, da gibt es neue Chancen für unser Leben. Das ist so ähnlich wie bei einem Spiel. Einem Mensch ärgere dich nicht Spiel. Vielleicht erkennst du es. Auf diesem Kreuzweg, den Jesus geht, wirst du nicht rausgeworfen. Jesus sagt nicht irgendwann, jetzt reicht's. Jetzt ist es aus mit der Vergebung. Jetzt wirst du zu den Verlierern gezählt. Sondern du kannst wieder von vorne beginnen. Wie bei diesem, was hier nur ein Spiel ist, ist bei Jesus viel mehr als ein Spiel ist, das Leben. Du kannst nochmal von vorne beginnen. Für die Jünger damals war das unvorstellbar, dass es nicht irgendwann mal heißen muss, jetzt reicht es mit der Vergebung. Das kann doch nicht sein, dass Vergebung so grenzenlos sein kann. Vielleicht denkst du das manchmal auch bei dir, dass du dir nicht vergeben kannst. Du kannst immer wieder von vorne anfangen. Und der Kreuzweg von Jesus öffnet dir den Weg ins Vaterhaus. Nur zu Hause bist du wirklich sicher. Nur da, wo wir wirklich bei Jesus ankommen, da sind wir geborgen in seiner Hand. Da kann uns nichts und niemand von seiner Liebe trennen. Wenn wir ehrlich sind, ist es für uns vielleicht auch manchmal unvorstellbar, dass Jesus so ist, dass er sich so hingibt, dass er so voller Geduld ist, voller Barmherzigkeit, wo uns doch so schnell der Geduldsfaden reißt. Wo wir sagen, wie oft sollen wir denn noch vergeben? Änder dich mal. Das Kreuz ist das leuchtende Zeichen für Neuanfänge. Wir haben es hier ganz groß in unserem Gemeindehaus hängen. Wichtig ist, dass die Botschaft ganz groß in unserem Herzen rauskommt. Dass wir es verinnerlichen, Jesus vergibt dir und schenkt dir einen Neuanfang. Und nimmt all das weg, was an Scham, was an den Dingen in deinem Leben ist, wofür du dich schämst, worunter du leidest, was du am liebsten ausradieren würdest, Jesus radiert es aus und schenkt dir einen völligen Neuanfang. Wichtig ist, dass die Botschaft ganz groß in unserem Herzen rauskommt. Hier wird nicht verurteilt, hier wird vergeben. Auch in unserem Gemeindehaus, hier in der Gemeinde, dass Menschen, dass wir selbst es erleben und Menschen es erleben, die noch keine Beziehung zu Jesus Christus haben, keine Beziehung zu diesem Karfreitagsgeschehen. Hier wird nicht verurteilt, hier wird vergeben, immer wieder, egal wie schwer die Schuld wiegt. Weil wir es erlebt haben als Menschen, die von dieser Kreuzesbotschaft gefesselt worden sind und dadurch frei geworden sind, geben wir es weiter. Wir lassen es andere erleben, sonntags, montags und dienstags und 7 Tage die Woche, 24 Stunden. Hier gibt es die Chance zum Neuanfang für jede und jeden. Das ist Karfreitag. Und hier gibt es den Weg nach Hause, wo uns kein Mensch mehr rauswirft, wo uns keine Gefahr mehr im Nacken lauert, wo es keinen Ärger, keine Wut und keine Tränen, keine Verletzungen mehr gibt. Der Kreuzweg von Jesus öffnet uns den Weg ins Vaterhaus Gottes. Darum geht es an Karfreitag. Dass es hier und jetzt einen Neuanfang gibt und dass Gottes Herrlichkeit uns offen steht. Dass sein Vaterhaus für alle offen steht. Und an jedem, der das erlebt, der diesem Jesus Vertrauen schenkt, diesem Kreuz und auch Auferstehung Vertrauen schenkt, an dem wird ein Stück dieses ewigen Lebens erlebbar. Da wird ein Stück Himmel sichtbar. Jetzt schon als Vorgeschmack auf das, was uns erwartet, wenn wir wirklich und endlich zu Hause angekommen sind. Karfreitag, Kreuz, Zeichen der Hoffnung und des Lebens. Amen.